Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo ihr Lieben, da sind wir schon wieder in einer neuen Podcast-Folge. Oh mein Gott, ja. Lasst uns heute mal über ein Thema sprechen, was mich immer wieder begleitet im Alltag, nämlich ein guter Reiter werden. Wann ist man ein guter Reiter und ja, was macht einen guten Reiter aus? Das sind ja immer so zwei Faktoren. Ich höre dann öfter halt, wenn Reitschüler hier anfangen und beginnen, ich will in 3 Monaten mit meiner Tochter, mit meinem Mann, mit meiner Frau im Urlaub am Strand reiten und will da einen Ausritt im Galopp machen und bis dahin muss ich galoppieren können. Kann klappen, muss aber nicht. So, ich würde gleich sofort. Weil jeder Reitschüler lernt anders und jeder Reitschüler hat ja auch eine ganz andere Grundvoraussetzung. Also ist es schon so, jetzt wo ich so den direkten Vergleich habe, wenn wir mit Kindern und mit Erwachsenen arbeiten, dass Erwachsene ganz häufig schon viel mehr in ihrem Körper, in ihrem Gleichgewicht gefestigt sind. Das ist definitiv der Fall. Also es sind viele Sachen oder Dinge, die dir als Wiedereinsteiger oder Anfänger deutlich schneller, leichter fallen als Kinder. Kinder sind da halt einfach noch nicht so gefestigt in ihrem Körper und haben ganz häufig ihr eigenes Gleichgewicht noch nicht mehr gefunden. Und wie sollen sie dann das Gleichgewicht auf dem Pferd richtig finden? Und das macht auf jeden Fall schon mal viel aus. Aber, das riesengroße Aber, was bei uns Erwachsenen immer mit darüber hängt, wie so ein Damoklesschwert über uns, ist einfach das Thema, was ist wenn? Und die Angst, die mitführt. Und das ist natürlich bei jedem Reitschüler total unterschiedlich. Deswegen kann man pauschal gar nicht sagen, wenn mich jemand fragt, wie viele Reitstunden brauche ich, bis ich galoppieren kann, bis ich so einen Ausritt machen kann. Weiß ich nicht. Kann klappen, muss nicht. Es ist ja immer so, dass gerade dieses Thema galoppieren, ja, das ist immer der Traum von jedem Reiter, ne? Am Strand irgendwann mal galoppieren. Ich kann euch sagen, Leute, ich habe jetzt seit 2006 Pferde, ich war noch nicht ein einziges Mal am Strand galoppieren, weil ich bisher einfach keine Zeit dafür gehabt habe. Gut, ich bin selbstständig. Selbstständig, da hat man sowieso keine Zeit für irgendwas. Aber das ist ja immer der Traum von allen. Und das ist auch mein Traum noch. Also ich möchte das schon ganz gerne auch mit meinem eigenen Pferden irgendwann mal machen. Und da ist es ja dann immer so, dass man aber auch nicht unterschätzen darf, dass so ein Ausritt wahnsinnig viel Kondition und Kraft erfordert. Also das unterschätzen, glaube ich, auch ganz, ganz viele, die sagen, ja, ich will mal eben kurz. Und auch hier habe ich das ganz oft schon erlebt, wenn die Leute sich dann zu so einem Tagesritt anmelden. Wir bieten ja auch öfter Tagesritte an. Da reiten wir dann so, ja, 18 bis 20 Kilometer ungefähr. Und dann aber halt auch von hier aus schon Strecken, wo man zwischendurch Schritt gehen kann und muss und wo man dann auch mal absteigt und sein Pferd führen kann, auch zum Wohle des Pferdes. Aber wo wir dann halt auch wirklich Strecken haben, wo wir auch einfach mal traben und galoppieren. Und auf so einem großen Ausritt muss man zwischendurch auch mal galoppieren, weil du einfach keine andere Wahl hast, weil es sonst einfach ewig lange dauern würde, bis du halt wieder zu Hause ankommst. Und dann ist es natürlich, wenn wir dann so längere Strecke galoppieren, ein ganz großer Unterschied, ob du jetzt mal eben kurz eine Runde auf dem Reitplatz galoppierst, irgendwie so einen halben Zirkel oder so eine ganze Bahn, oder ob wir halt wirklich, ja, bei so einem Ausritt kommt das halt auch schon mal vor, da ist dann so eine lange Galoppstrecke, da galoppieren wir dann vielleicht auch mal 1, 2, 3 Minuten am Stück und das muss man dann halt schon durchhalten und das ist halt bei so einem Strandritt genau das Gleiche, also da könnt ihr ja nicht einfach sagen, Moment, ich habe keine Kraft, ich habe keine Kondition, ich muss mal gerade einmal durchparieren. Also das ist tatsächlich echt nicht zu unterschätzen. Und deswegen kann man das pauschal so überhaupt gar nicht genau sagen. Wie wird man denn jetzt ein guter Reiter? Also, die Angst, runterzufallen, sich zu verletzen, ist ja eigentlich immer so die größte. Deswegen bin ich immer ein ganz, ganz großer Fan als Trainer, die Reitschüler immer wieder in andere Situationen zu bringen. Denn das schult deine Reflexe, das schult dein Gleichgewicht, das schult, dass in relativ schnellen Situationen schnell deine Bewegungen auch ans Pferd angepasst werden einfach. Also alles in allem wird halt dein Reaktionsvermögen deutlich besser, umso mehr du verschiedenen Übungen ausgesetzt bist. Das kann halt von, wir reiten im Dressur ganz normal auch mal ohne Steigbügel. Wir reiten vielleicht einfach auch mal mit kürzeren Steigbügeln. Wir reiten vielleicht auch mal über Stangen oder gehen mal bergauf, bergab oder machen tatsächlich die Steigbügel mal richtig, richtig kurz, dass wir wie so ein Jockey auf dem Pferd sitzen, dass wir da halt richtig über dem Pferd die Balance finden müssen. Und da einfach auch wissen, auch wenn das Pferd unter mir mal einen Schritt nach links, nach rechts macht, vielleicht mal einen kleinen Stolperer macht, sitzen wir trotzdem sicher im Sattel. Was immer ganz, ganz wichtig ist, es gibt beim Pferd und beim Reiter eine sogenannte Ausbildungsskala. Es gibt einmal die Ausbildungsskala vom Pferd und einmal die Ausbildungsskala vom Reiter. Die Ausbildungsskala vom Reiter, bleiben wir mal da. Da ist ganz unten als allererster Punkt das Thema Gleichgewicht. Und dadurch, dass der unten als allererster Punkt steht, seht ihr, wie wichtig dieses Thema jemand im Gleichgewicht auf dem Pferd sitzt. Es sind insgesamt 6 Punkte. Ich will gar nicht auf jeden Punkt einzeln eingehen, weil ich glaube, das wäre hier so viel Theorie, das wäre hier alles zu dröge. Aber diese grobe diese Ausbildungsskala ist halt unten steht Gleichgewicht, dann kommt erst Losgelassenheit und Eingehen in die Bewegung, Hilfengebung, Zusammenspiel der oder Zusammenwirken der Hilfen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass halt wirklich auch erst wenn der Reiter im Gleichgewicht sitzt, man dann an der Losgelassenheit arbeiten kann und so weiter, und so weiter, bis man erst ganz oben hinkommt zum Zusammenwirken aller Hilfen. Die ersten 3 Punkte tatsächlich sind so ein bisschen Entwicklung deines Sitzes. Und ich würde mal behaupten, dass wirklich 80% der Reitschüler, die aktuell bei mir sind, in diesen 3 Punkten sind. Gleichgewicht, Losgelassenheit, Eingehen in die Bewegung. Und wenn ihr euch jetzt mal so ein ganz kleines bisschen selbst reflektiert, dann werdet ihr merken, dass wir immer wieder in den Reitstunden, baue ja auch ganz viel zwischendurch auch mal Sitzschulungen mit ein und auch Übungen, die wir auch mal vom Boden aus machen, dass ich den Reiter tatsächlich wirklich auch mal vom Pferd hole und sage, Mensch, hier, fühl doch mal vom Boden, so und so fühlt sich das an und so sitzt du eigentlich im Gleichgewicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr ein sehr gutes Engagement mit an den Tag bringt, auch wirklich selbstkritisch zu sein und immer wieder an Ursachen und Fehlern und Probleme erstmal bei euch selber sucht und gar nicht beim Pferd. Das ist ganz, ganz wichtig und ein ganz großer Punkt, wie man letzten Endes ein guter Reiter wird. Dann ist es auch ganz wichtig, wir haben in der Reiterei ganz häufig Situationen, erinnert euch mal alle ganz kurz Augenblick an die Olympischen Spiele vor ein paar Jahren, wo das im Springen eskaliert ist und die Reiterin völlig überfordert war und in dem Moment so ein bisschen den Frust am Pferd ausgelassen hat. Das ist einfach auch eine Sache, die müsst ihr lernen. Ihr müsst euch jederzeit beherrschen können, diszipliniert sein. Und auch Erfolgsdruck darf niemals dazu führen, dass wir Launen oder Emotionen am Pferd auslassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Entwicklung musste ich tatsächlich auch selber durchmachen. Also ich habe im Laufe der Reiterei, ich meine, mittlerweile bin ich jetzt auch schon ein paar Jährchen älter und, oh mein Gott, Leute, ich gehe auf die 40 zu. Oh, by the way. Dann hat man ja schon, also ich sag mal, 30 Reitjahre habe ich definitiv schon hinter mir. Und in den 30 Jahren oder vor 30 Jahren, sagen wir mal, war die Reiterei noch völlig anders. Ja, da wurde halt auch schnell mal gesagt, wenn der Gau nicht spurt, dann wird er drauf gekloppt und dann läuft er wieder und dann geht er wieder seine Richtung. Heute ist man anders. Und das ist auch gut so, dass sich die Zeit entwickelt und dass man einfach auch mehr pro Pferd denkt und deutlich mehr pro Pferd arbeitet. Aber früher war es halt anders und ich will mich nicht komplett davon befreien, dass auch ich damals auch mal in Situationen unfair zum Pferd war. Aber man lernt halt dazu und reflektiert halt dann immer wieder sein Handeln, ist kritisch mit sich und sagt halt ganz klar, das war nicht richtig, das darf nicht nochmal wieder passieren, das muss anders werden. Und da müsst ihr auch immer wieder, auch in Situationen, wo man jetzt vielleicht wirklich ehrgeizig ist und sagt, Mensch, das hat doch letzte Woche noch geklappt, warum klappt das heute nicht? Dann müsst ihr halt notfalls einfach einen Schritt zurückgehen. Das ist genauso wie in der Pferdeausbildung auch, ist das auch in der Reiterausbildung. Wenn man mal merkt, es hakt irgendwo, geht einen Schritt zurück, guckt einfach nochmal auf euch selbst oder... Was da auch immer total gut hilft, ich bin ein absoluter Freund von Videoanalysen. Filmt euch selber, guckt euch das selbstkritisch an, fragt andere Leute tatsächlich wirklich mal, vielleicht einen Trainer, vielleicht eine Freundin, die auch gut reitet und sagt, Mensch, du, ich habe mich mal beim Reiten gefilmt. Wollen wir da mal zusammen drüber gucken? Was sagst du denn dazu? Und dann wirklich auch nicht, wenn der Reitlehrer oder wenn die Freundin oder der Trainer in dem Moment sagt, du, das war alles total scheiße, was du da fabrizierst, sofort sagen, ja, aber das wurde so und so und hast du nicht gesehen? Dann wirklich selbstkritisch genug sein und sagen, okay, sehe ich vielleicht jetzt gerade nicht, aber dann denkt darüber nach und lasst es auf euch wirken. Meistens ist das so, dass man im ersten Moment sich vielleicht ja auch ein bisschen angegriffen fühlt. Und wenn man dann aber so ein bisschen Zeit vergehen lässt und dann nochmal die Zeit hat, darüber nachgedacht zu haben, dann ändert man dann vielleicht doch so ein bisschen seine Meinung und denkt, Mensch, vielleicht hat er ja gar nicht so Unrecht, dann guckt ihr euch das Video nochmal in Ruhe für euch an, ohne dass jemand dabei ist und sagt dann, ja, stimmt dann vielleicht doch, was da ist. Oder mittlerweile gibt es wahnsinnig viele gute Trainer, die sich auf Sitz und Gleichgewicht spezialisiert haben, die halt auch Sitzanalysen anbieten, auch anhand entweder live bei dir vor Ort als mobiler Trainer oder du fährst mit deinem Pferd irgendwo hin und lässt so eine Analyse mal machen. Oder es gibt mittlerweile auch Leute, die bieten das an per Videoanalyse. Ich habe das jetzt seit neuestem auch in meinem Online-Shop, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass man immer wieder bereit ist, an sich selber zu arbeiten. Das ist ein ganz großer Faktor und da hilft ungemein wirklich, dass mal Leute von außerhalb da drauf gucken und einfach mal sagen, Mensch, stell doch mal diese Schraube, guck mal da nochmal genug drauf und vielleicht wird dann die Kommunikation mit dir und deinem Pferd deutlich besser. Was sollte noch ein guter Reiter mitbringen? Ein guter Reiter sollte auf jeden Fall das Pferd und sich auch einfach ganzheitlich betrachten und immer versuchen, sich auf allen Ebenen irgendwie auch wohlzufühlen. Also nicht nur du musst dich wohlfühlen bei dem, was du tust, sondern auch dein Pferd muss sich wohlfühlen bei dem, was ihr tut. Egal, ob es ein Lehrpferd ist oder dein eigenes Pferd. Es ist einfach, dieser Wohlfühlfaktor macht ganz viel aus, um erfolgreich zu sein in der Ausbildung zusammen mit deinem Pferd. Neben das Beherrschen deiner eigenen Emotionen und Launen und selbstkritisch sein, ist es auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass du ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Konsequenz und Geduld mitbringst. Das ist auch immer wieder ein Thema. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder auch unterschiedliche Reitschülerarten und auch unterschiedliche Einsteller gehabt, wo ich manchmal sagen muss, jetzt im Nachgang, bin ich froh, dass sie nicht mehr hier sind, weil sie einfach eine Art hatten, mit einem Pferd umzugehen, die ich definitiv nicht mehr für gut heißen kann. Und ich würde, das habe ich mir auch als Ziel gesetzt, wenn ich nochmal Einsteller oder Reitschüler hier reinbekomme, wo ich merke, die sind gerade absolut unfair zum Pferd. Das liegt überhaupt nicht am Pferd, es liegt gerade am Reiter, dass hier gerade irgendwas verkehrt gelaufen ist und schief gelaufen ist. Dann werde ich das in Zukunft viel, viel eher ansprechen. Und wenn dieses Pferdreiterpaar hier so dann nicht hinpasst, dann werde ich auch ganz klar sagen, sucht ihr bitte einen anderen Trainer, weil das kann ich einfach, wenn der Reitschüler beratungsresistent ist, das kommt ja auch noch dazu, so nicht mehr dulden. Es gibt leider in der Reiterei ganz, ganz viele, die sich von sich selbst überzeugt sind und einfach nicht an sich selber arbeiten wollen, sondern immer die Schuld beim Pferd suchen. Und das finde ich einfach nicht richtig. Das finde ich nicht fair dem Pferd gegenüber für ein Tier, was es duldet, uns auf dem Rücken zu tragen und uns als eigentliches Raubtier auf dem Rücken zu haben und mit uns zu arbeiten und zu kommunizieren, wobei wir eigentlich zwei unterschiedliche Sprachen sprechen. Nämlich wir sprechen und die Pferde sprechen nämlich eben nicht. Die sind nonverbal und reagieren ja über Körpersprache. Und da ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder einfach auch zum Wohle des Pferdes an uns selber zu arbeiten, sehr viel Geduld mit sich zu bringen und Einfühlungsvermögen und auch einfach Konsequenz, nicht nur Konsequenz in der Ausbildung mit dem Pferd, dass man wirklich sagt, okay, ich will jetzt eine Sache nicht und das ziehe ich wirklich jetzt auch durch, dass ich das nicht möchte, zum Beispiel ganz simpel und einfach, dass das Pferd dir ständig mit der Nase an der Tasche hängt und respektlos ist. Das sind so Sachen, wo man einfach konsequent dranbleiben muss und sagen muss, das geht so nicht. Da muss ich immer wieder drauf achten. Oder halt einfach auch Konsequenz an sich selber zu arbeiten, in der Ausbildung an seinen Reitersitz zu arbeiten, sich zu schulen, sich fortzubilden. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr merkt, dass ihr in der Ausbildung Rückschritte macht, dass irgendwas nicht mehr klappt, dann könnt ihr anstelle eines Analysevideos auch einfach sagen, hey, es ist jetzt an der Zeit, ich suche mir jetzt einfach jemanden, der das kann, der sein Fach versteht, der mir hilft, der mich wieder zurückführt zu meinen Erfolgen, die ich mal hatte, weil ihr werdet schnell feststellen, dass ihr in der Reiterei, wenn ihr anfangt, am Anfang ist alles ziemlich schwierig. Es ist alles neu. Neue Sachen sind immer schwierig. Denkt mal an die allererste Fahrstunde in eurem Leben. Wie schwierig war das? Gas, Bremse, Lenkung und dann Kupplung. Oh mein Gott, ja. Aber man groovt sich irgendwann ein. Und dann kommt irgendwann in der Ausbildung so eine Phase, wo alles richtig schnell vorangeht, wo man so richtig im Flow ist, voll motiviert ist, weil wenn man schnell Erfolge hat, ist man ja auch mega motiviert. Ne? Das zieht er dann auch mit. Und dann kommt irgendwann wieder so eine Phase, wo man denkt, das stagniert. Man kommt reiterlich überhaupt gar nicht mehr weiter. Oder vielleicht sogar eine Phase, wo man dann auf einmal aufs Pferd geht und denkt, mein Gott, wieso fühlt sich heute alles an wie Gummi? Warum sitze ich so? Warum klappt heute gar nichts? Ja, die Phasen gibt es auch. Die halten aber tatsächlich meistens nicht lange. Das sind dann irgendwie so 2-3 Reitstunden und dann merkt man, aha, man hat es überwunden und es geht dann wieder steil bergauf. Aber manchmal bleibt man auch in diesem Loch hängen. Und dann muss man sich selber, gerade wenn man ein eigenes Pferd hat oder vielleicht auch ein Pflegepferd oder so hat, einfach an sich selber arbeiten und ganz klar sagen, verdammt, ich brauche jetzt einfach einmal kompetente Hilfe und ich hole sie mir dann auch jetzt. Dann müsst ihr mal gucken, dass ihr euch einfach kontinuierlich neben dem Reitunterricht einfach auch mal fortbildet. Also nur weil ihr einen Reitlehrer gefunden habt, den ihr richtig, richtig toll findet und der euch fachlich wirklich voranbringt und viel Wissen vermittelt, auch diese Person, und da streite ich mich auch nicht von ab, ich kann auch nicht alles wissen. Ich bin auch sehr wissbegierig. Ich bilde mich auch, trotz dass ich Ausbilder bin, immer noch regelmäßig fort. Und das Thema Reiter, Sitz, Einwirkung, biomechanisch Reiten, das interessiert mich so unglaublich, dass ich das manchmal wirklich wie so einen Schwamm aufsauge, wenn ich dann irgendwie immer noch mal wieder was Neues lese. Und es ist wirklich schade, weil es gibt sehr wenig Ausbildungsmöglichkeiten als Trainer, dass man wirklich da irgendwo noch mal hinfährt. Auch letztes Jahr, wo wir da die Sitz- und Gleichgewichtsschulung gemacht haben, da hatten wir eigentlich gesagt, ja, lasst uns regelmäßig weiterhin treffen, damit wir drinbleiben, damit wir dranbleiben, damit wir neuen Input kriegen. Aber irgendwie tut sich da einfach nichts. Also es ist ja auch immer so, ne, wenn nicht irgendeiner dann den Anstoß gibt, nochmal zu sagen, jetzt treffen wir uns und jetzt bilden wir uns nochmal fort, dann passiert das ja auch nicht. Und es gibt aber auch leider seitens der Dachverbände sehr wenig Schulungen in dieserlei Hinsicht, weil ich halt einfach auch glaube, dass das noch so ein wahnsinnig neues, spannendes Thema ist. Weil früher hieß es immer, Schultern runter, Brust raus, Schultern zurück, Hacke runter. Und das waren ja immer so diese Grundkommandos, die du in den Reitschulen gehört hast. Heute ist man aber davon weg. Weil guckt euch mal die ganzen Reiter an. In den Büchern seht ihr nur blond, schlank, perfekt proportioniert, lange Beine, kurzer Oberkörper, perfekt fürs Reiten gemacht. Guckt mal in die Reitschulen. Haben wir nicht. Haben wir einfach nicht mehr. Die Leute sind teilweise auch etwas kräftiger, haben kürzere Beine, dafür einen längeren Oberkörper. Was macht das alleine schon mit deinem Gleichgewicht, wenn dein Oberkörper länger ist als deine Beine? Ja, das sind alles so Sachen, wir sind einfach nicht mit dem perfekten Körper gesegnet und deswegen gibt es auch nicht den perfekten Reitersitz. Und wenn ich dich jetzt als Reitlehrer in Schultern zurück, Schultern tief, Brust raus, Hacke runterbringe, was passiert? Du rutschst ins Hohlkreuz, du spannst dich an, du sitzt verkrampft auf dem Pferd und wo Verkrampfung ist, kann, wir waren vorhin bei der Ausbildungsskala des Reiters, keine Losgelassenheit entstehen, kein im Gleichgewicht sitzen, kein einfühlsames Eingehen in die Bewegung passieren. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist das halt einfach so, dass man da einfach viel, viel mehr auch mal ein ganz kleines bisschen vom Tellerrand gucken muss. Und auch wenn in den Büchern steht, Hände, Handbreit, ne, nebeneinander. Wenn du konstant versuchst, die Hände da zu halten, dann verspannst du in den Schultern. Da sind wir wieder bei dem Thema, wo verspannt ist. Reiten entsteht durch Dynamik und nicht durch Statik. Dynamisch, dreidimensionale Bewegungen. Wir gehen mit den Bewegungen des Pferdes mit, wir lassen uns mitgehen. Wo Statik ist, Statik habe ich immer dann, wenn ich irgendwie versuche, krampfhaft was zu halten in dieser Position. Das ist gut, wenn wir vom Boden aus statische Übungen machen, weil statische Übungen sind immer richtig gut für deine Rumpfmuskulatur. Aber auf dem Pferd hat Statik in dem Sinne nichts zu tun. Da müsst ihr dynamisch in der Bewegung mitgehen. Und dieses Wissen teilweise kriegt man vielleicht aber ja nicht von einem Trainer, sondern vielleicht durch mehrere Trainer oder auch durch Fachbücher. Also seid da ruhig auch mal. Guckt euch Lehrvideos an. Es gibt mittlerweile unglaublich viele Plattformen für Online-Reitschulen, die es im Internet gibt, wo man immer wieder sich Videos angucken kann. Vieles mit Monatsabos. Das ist der Grund, warum ich in meiner Online-Reitschule nicht auf Monatsabos gegangen bin, sondern gesagt habe, hey, wenn dich speziell ein Thema interessiert, dann gucke dir doch auch nur dieses eine Video an und zahle auch nur für dieses eine Video. Dann musst du ja nicht gleich ein Monatsabo machen, sondern dann reicht das auch, wenn man sich nur dieses eine Thema anschaut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Last but not least ist es einfach so, dass deine innere Einstellung verbunden mit den Kenntnissen und Fähigkeiten rund auch um die Natur des Pferdes und ja, wir sind hier jetzt in dem Bereich so ein bisschen klassische Reitlehre, ja, also dieses reine Englischreiten, was man so sagt. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Reitweisen, aber auch da ist ja einfach nur mal die Losgelassenheit des Reiters. Egal, ob du jetzt Englisch, Western, klassisch reitest, ist dieser Grundgedanke, dass man losgelassen auf dem Pferd sitzt, einfach mit das Wichtigste. Und da müsst ihr halt einfach immer wieder an euch selber arbeiten und appellieren und selbstkritisch sein und einen großen Willen haben, da immer wieder den Ehrgeiz besitzen, an euch zu arbeiten. Das ist einfach das Wichtigste, um im Umkehrschluss ein guter Reiter zu werden. Und wie lange euer Ausbildungsweg geht, Das kann euch keiner sagen. Das liegt ganz alleine an euch, wie sehr ihr bereit seid, an eurem Reitersitz zu arbeiten, an euren Fähigkeiten zu arbeiten, wie sehr ihr gewillt seid, neben dem Reiten auch Ausgleichssport zu machen. Ich weiß, das will immer keiner hören, aber guckt mal in die ganzen anderen Sportarten rein. Die Fußballer, die machen Yoga, ja, wo man denkt, so Fußball und Yoga, das passt ja so überhaupt gar nicht zusammen. Aber das ist so, das ist einfach eben, wir müssen ja, wenn wir Ausgleichssport machen, das sagt ja schon das Wort Ausgleichssport, wir trainieren nämlich die Muskelgruppen, die wir zum Reiten nicht brauchen, die werden gestärkt, um die Muskelgruppen, die wir zum Reiten brauchen, nämlich zum Mitarbeiten anzuregen. Das ist nämlich gerade der Krux an der Geschichte. Und wenn ihr bestimmte Muskelgruppen trainiert, die du zwar direkt beim Reiten nicht benötigst, damit trainierst du dann aber eventuell Muskel XY dazu, auf einmal zu sagen, ach guck mal, der Muskel neben mir, der ist ja gerade viel stärker geworden und der schafft es jetzt, mich da zu unterstützen und mich viel mehr zu halten. Also fällt mir auch das gerade Sitzen, die innere Körperspannung, Mittelpositur, diese Grumpfstabilität, die wir einfach ganz zwingend zum Reiten brauchen, viel besser zu halten. Bildet euch in der Hinsicht einfach auch fort. Ich habe das leider ganz, ganz häufig auch, wenn ich dann mal im Winter auch am Anfang der Stunde sage, ja, heute reitet ihr nicht selber warm, sondern ihr führt euer Pferd mal warm. Da gucken mich die Reiter manchmal total entgeistert an und sagen, ernsthaft? Und dann denke ich mir immer so, ja, aber Leute, ihr verlangt von eurem Pferd, dass die 30, 45, 60 Minuten unter euch Höchstleistung erbringen. Warum zum Teufel sind wir Reiter so egoistisch und sagen, anstatt selber an mir zu arbeiten, lasse ich das Pferd unter mir arbeiten und lasse mich einfach durch die Gringen schaukeln. Also da habt wirklich den Willen, an euch selber zu arbeiten. Eure eigene Reiterfitness ist wichtiger als eure reiterliche Ausbildung. Es ist tatsächlich wirklich so. Ihr werdet merken, wenn ihr wirklich kontinuierlich mit einer Reiterfitness anfangen würdet oder mit Ausgleichssport, dass ihr dann auf einmal beim Reiten viel schneller Fortschritte macht, weil euch alles viel einfacher fällt, viel schneller irgendwie was umsetzbar ist und so weiter und so fort. Also packt euch an die eigene Nase, lasst nicht immer euer Pferd arbeiten, sondern arbeitet an euch. Und wenn ihr mal Rückschritte macht, dann seid nicht gleich demotiviert, sondern sagt euch, okay, diese Rückschritte sind jetzt gut, weil wir jetzt nochmal so ein bisschen an den Kern der Basis gehen und da nochmal etwas unten anfangen. Und ihr werdet merken, wenn ihr dann nochmal ein paar Schritte zurückgeht, egal ob es reiterlich ist, egal ob es fitnesstechnisch ist, dass ihr dann einfach viel schneller, viel größere Fortschritte macht. Ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende der Podcast-Folge angekommen. Leider. Aber ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Podcast einfach auch nochmal so ein bisschen, ja, zu ermutigen, an euch selber zu arbeiten und selbst zu reflektieren. Das ist halt immer ganz, ganz wichtig in der Reiterei. Wenn du weiterhin Interesse daran hast, diesen Podcast zu hören, dann würde ich mich total freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn kommentierst, bewertest, wenn du ihn Freunden schickst als Empfehlung. Und ich würde mich auch freuen, wenn du in meiner Online-Reitschule vorbeischaust und da einfach mal einen Blick wirfst. Vielleicht interessiert dich ja eins der Videos. Es gibt ja unglaublich viele Lehrvideo-Plattformen im Internet, auch teilweise mit Monatsabos. Ich habe mich bewusst gegen Monatsabos entschieden, dass du halt wirklich nur das käuflich erwerben kannst, was du gerade wirklich spannend und interessant findest und da nicht irgendwie an Monatsabos gebunden bist. Hey, ich hoffe, auch diese Folge war für dich wieder spannend und lehrreich und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch bei allen weiteren Folgen weiterhin dabei bist.